Was kann der Fußball tun, um zu zeigen, dass es Wichtigeres gibt? Nicht nur nehmen, in der Art und Weise Geld zu nehmen, sondern auch zu sagen, wie kann der Fußball positiv dazu beitragen, dass die Leute auch vielleicht durch die Zeit kommen.
Herzlich willkommen zu Football for Future, Folge Nummer 7 und damit die letzte Folge der ersten Staffel. Wir haben heute hier zwei Jungs zu Gast, die nicht nur Politikwissenschaftler sind und hoffentlich auch eine wissenschaftliche Perspektive auf das Thema Fußball und Nachhaltigkeit parat haben. Sie sind außerdem auch Podcaster, machen den Podcast Spieltag. Der dreht sich natürlich auch um den König Fußball und vor allem sind sie aber auch Fußballfans, was uns besonders freut. Denn zum ersten Mal können wir auch im Rahmen von Football for Future die Perspektive der Fans hier integrieren. Während wir ja vorher Spielerinnen, Funktionäre und andere Prominente hier zu Gast haben, geht es heute auch endlich mal um den Blickwinkel der Fans. Gemeinsam wollen wir ein wenig reflektieren, was in den ersten 6 Folgen hier gesagt worden ist und passiert ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Folge. Ich hoffe, das geht euch genauso. Ich will jetzt gar nicht hier lange mit dem Aufwärmprogramm mich aufhalten, sondern wünsche uns allen viel Spaß bei der 7. Folge von Football for Future. Los geht's! Herzlich willkommen, Yannick und Live. Schön, dass ihr da seid und uns auch endlich mal in diesem Podcast Football for Future die Fanperspektive noch mal ein bisschen näher bringen könnt. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Große Ehre.
Ja, danke. Erstmal natürlich Glückwunsch zu dieser extrem interessanten Staffel. Ich glaube, so tiefgehende Gespräche über Fußball und wie FunktionärInnen und SpielerInnen da den Blick auf haben, hört man ehrlicherweise wirklich selten. Das hat wirklich Spaß gemacht, jede einzelne Folge zu hören. Bei den ein oder anderen Folgen waren wir, Yannick und ich, haben da im Vorfeld natürlich drüber gesprochen. Da war schon Diskussionspotenzial zwischen uns beiden, aber hat eine Menge Spaß gemacht. Coole Gäste auf jeden Fall.
Zwischen wem war jetzt Diskussionspotenzial? Zwischen euch beiden oder zwischen den Gästen, Gästinnen und mir?
Nee, also auf der einen Seite zwischen Yannick und mir, weil wir natürlich auch nicht immer alles gleich sehen. Yannick ist zwar Köln-Fan, ich bin bei der richtigen Borussia aus Dortmund, aber uns verbindet eine Fanfreundschaft. Aber natürlich auch zwischen unserer Meinung und der Gäste, da war auch nicht immer alles rosig, sag ich mal. Da sind manche Meinungen dabei gewesen, wo wir dann doch drüber gestolpert sind und gesagt haben, ja, okay, interessant, kann man so sehen. Ja, aber
kann man auch anders sehen.
Kann man auch anders sehen, genau.
Wir wollen das ja heute mal ein bisschen reflektieren, die erste Staffel, die quasi mit der heutigen Folge ja zu Ende geht und wollen da mal so ein bisschen rausfinden, ja, wo wart ihr vielleicht gleicher Meinung, wo seid ihr anderer Meinung, was ist eure Perspektive? Ich möchte aber da vielleicht erstmal anfangen, weil tatsächlich ihr zum ersten Mal jetzt Gäste seid, die nicht in irgendeiner Funktionärsrolle gewesen sind oder sind oder in anderer öffentlichen Rolle jetzt hier in diesem Podcast zu Gast waren, sondern eigentlich ja als Fans, als Fußball-Podcaster mit eurem Podcast Spieltag, aber auch als Politikwissenschaftler, finde ich, seid ihr jetzt an der Stelle eben auch die richtigen Gäste, um diese erste Staffel einmal zu reflektieren. Ich möchte aber ganz kurz vorher euch trotzdem auch euch nochmal eine Frage stellen und zwar mal grundsätzlich, warum seid ihr Fußballfans?
Bei mir ist es auf jeden Fall, ich glaube bei Live auch, ein bisschen familiär gekommen. Also es ist sowas, was einem so ein bisschen auch dann in die Wiege gelegt wird. Wenn der Vater, der Großvater Fußballfan sind, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass man zumindest auch mal irgendwie damit in Berührung kommt. Und ja, ich habe das dann, glaube ich, mit, weiß ich nicht, 6 oder so zum ersten Mal irgendwie mitbekommen, wie mein Vater und mein Großvater Sportschau geguckt hat. Da hat dann Horst Held in der letzten Minute für den FC das entscheidende Tor gemacht und ab dem Moment war ich dann irgendwie auch FC-Fan. So, das ist dann halt sowas. Also es gab ja nochmal so eine Phase, wo man halt sich dann weniger für Fußball interessiert hat, für ein paar Jährchen so in der Teenagerzeit, aber irgendwie kommt man halt dann doch immer wieder dahin zurück. Also ich glaube, es gibt außer vielleicht Musik nichts, was einen so leidenschaftlich packen kann einfach.
Ja, das ist natürlich so. Ich selbst bin Kind des Ruhrgebiets. König Fußball ist hier allgegenwärtig. Wir haben ja auch hier extrem viele Fußballvereine im Ruhrgebiet einfach. Und erstklassig kann man sich dann entscheiden, ob man zu Schalke oder zu Dortmund geht. Und dann gibt es noch ganz bunte Vögel, die gehen dann zum VfL Bochum. Aber dazwischen gibt es einfach unglaublich viel, selbst Fußball gespielt. Und das ist einfach, ich meine, Fußball ist ein Sport, der wirklich jede und jeden packen kann und dementsprechend einfach Spaß macht. Egal, ob das jetzt dann im im höheren Alter, sag ich mal, dann nicht nur der Fußball war, sondern halt auch das Bierchen danach mit den Freunden. Ja, da ist einfach so viel drumherum, wo man sagen kann, man hat da einfach eine gute Zeit, ob man jetzt nur spielt oder halt einfach Fußball schaut.
Es gibt ja Leute, und da rutschen wir jetzt eher ins philosophische Feld ab, vielleicht weniger die politische Seite der Medaille, die sagen, Opium fürs Volk, die modernen Gladiatoren sind die Fußballspieler von heute und eigentlich ist das Zucker für die Gesellschaft, um uns von den, weiß ich auch nicht, wirklich wichtigen Dingen des Lebens oder so abzulenken, keine Ahnung, oder sowas, ja, Leute, die das vielleicht auch ein bisschen kritisch begutachten, warum guckt ihr euch diese Millionäre an, was soll das eigentlich alles, ist doch alles Quatsch und so. Gab es jemals bei dir, Yannick, vielleicht einen Moment, wo dir das fremd geworden ist, wo du dir gedacht hast, das mache ich hier eigentlich? Hat es jemals so einen Moment der distanzierten Reflexion irgendwie gegeben, wo du dem Fußball fremd geworden bist oder andersrum?
Ja, total. Also ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, weil nur mit Beginn der Corona-Pandemie dann klar war irgendwann, okay, wir werden jetzt Geisterspiele haben und man dann aber auch gemerkt hat, wie dann die Bestrebungen dann von verschiedenen Fußballfunktionären dann dahingehend irgendwie waren, dass man Hauptsache irgendwie weiter und egal wie, da habe ich dann schon dann irgendwann gedacht, merkt ihr eigentlich nur was? Es gibt doch in der Gesellschaft aktuell, gerade in dieser Pandemiezeit, tausende wichtigere Fragen, tausende wichtigere Sachen, als jetzt die Sache, ob Fußball jetzt weitergeht oder nicht. Ne? Und auch dann in dem Zusammenhang, dann als dann jetzt zu Start der neuen Saison, also die alte Saison ist ja dann quasi mit Geisterspielen komplett zu Ende gespielt worden. Und dann die ersten Vereine, ich glaube Leipzig war dann der erste Verein, der dann durch irgendwie eine Lücke im DFL-Konzept dann kapiert hat, dass mit dem lokalen Gesundheitsamt nur abstimmen müssen und dann läuft das schon irgendwie. Dann auch wieder Leute ins Stadion gekommen sind, bei gleichzeitig Inzidenzzahlen dann im fast dreistelligen Bereich, habe ich mir auch gedacht, also es gibt einfach Wichtigeres und das hat mich auf jeden Fall, also es ist halt schon dann so ein bisschen entfremdend einfach, ne, weil man dann auch natürlich von Freunden noch angesprochen wird, ja, du bist doch Fußballfan, wie kannst du das jetzt gerade angucken, so, ne, und man kennt dann Leute, die haben ihre Arbeit verloren, so, und gleichzeitig ist halt Fußball dann das Thema.
Und wir haben das ja auch extrem bei uns im Podcast diskutiert, einfach, was ist gerade wichtiger, ist gerade Fußball wirklich das Wichtigste der Welt oder was kann der Fußball tun, um zu zeigen, dass es Wichtigeres gibt. Ne? Also nicht nur nehmen, in der Art und Weise Geld zu nehmen, sondern auch zu sagen, wie kann der Fußball positiv dazu beitragen, dass die Leute auch vielleicht durch die Zeit kommen.
Ich finde genau das Argument, was du gerade aufführst, live, das war für mich immer auch so ein Ding, wo ich dachte so, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der Fußball dann einfach irgendwann auch wieder zurückkommt, weil Leute sitzen zu Hause, die haben nichts zu tun. Die Statistiken, habe ich jetzt noch keine aktuelle irgendwie vorliegen, aber Depressionszahlen vermutlich gehen nach oben, wenn Leute im Lockdown hocken über Monate und dann wenigstens gibt's Fußball. Das habe ich auch von Freunden, Bekannten oder so gehört, zu sagen so, hey Gott, ja, aber Gott sei Dank kann ich jetzt am Sonntag wieder Fußball gucken oder so, wo ich dachte, das ist zumindest etwas, was in dem Moment vielleicht so ein bisschen Heilung oder Linderung bringt für einige. Das war immer so für mich ein Moment, wo ich dachte, vielleicht ist es ein ganz gutes Ding, wenn die das in einer sicheren, einigermaßen sicheren Art und Weise dann doch irgendwie weiter hinkriegen. Aber ihr habt es ja jetzt auch schon das Thema auch aufgemacht, Entfremdung, da wird viel drüber geredet. Ich glaube, fast in jedem Football for Future Podcast ist auch dann irgendwie in irgendeiner Form, das auch kommt es dann durch, jetzt ja auch bei euch straight up. Ihr habt es jetzt über Corona nochmal hergeleitet. Was seht ihr aus, ja, sagen wir mal, Fanperspektive, denn sonst noch für Sachen, wo ihr sagt, da sehen wir Gefahrenpotenzial, Risiko oder einfach ein persönliches Empfinden. Was macht diese Entfremdung von Fans oder potenzielle Entfremdung von Fans vom Fußball? Worin kann die noch bestehen? Was gibt es da noch für Sachen, die euch vielleicht entfremden könnten in der Zukunft vom Fußball? Außer Corona jetzt.
Ja, also es ist natürlich schon in erster Linie dieser, glaube ich, kapitalistischer Aspekt. Das hast du ja auch bei dem einen oder anderen Gast, also Andreas Rettig und auch Ewald Lien haben da ja auch jeweils in ihren Folgen sehr, sehr klare Statements zugemacht. Übrigens beides für mich auch ganz große Helden, natürlich aufgrund ihrer FC-Zeit jeweils, aber auch insgesamt einfach beides Riesentypen im deutschen Fußball.
Du meinst aufgrund ihrer FC St. Pauli-Zeit wahrscheinlich.
Ja, da waren sie natürlich auch beide super. Aber Ewald Lien und also Rettig Lien war tatsächlich das Duo, das dann beim FC so die Fäden gezogen hat, als ich da angefangen habe. Weil, nee, aber haben ja beide auch super Statements dazu abgesetzt und ich glaube halt wirklich, dass das Kernproblem vielleicht auch ist, dass so die Grenzen zwischen Profisport und Breitensport oder auch zwischen, man kann ja eigentlich fast schon sagen, den ersten 5 oder den ersten 2, 3 in der Liga, der ersten Bundesliga jetzt im Vergleich zum Rest oder auch im Vergleich zur zweiten Liga, die werden ja immer größer. So, und das ist ja was, wenn du dann als durchschnittlicher Bürger und durchschnittliche Bürgerin siehst, es geht jetzt darum, beim Spieler X oder Spieler Y verdient er jetzt 15 oder 20 Millionen im Jahr. So, also David Alaba ist mit anscheinend irgendwie 10 Millionen oder was er kriegt bei Bayern nicht zufrieden gewesen und will lieber 20. Da fragst du dich halt schon, was hat das noch mit Sport oder mit der Realität zu tun?
Ja, genau. Da nochmal ergänzend halt diese emotionale Entfremdung halt einfach durch Wirtschaftslogik ist halt auch so ein bisschen darauf gefußt, dass diese mittlerweile ja Unternehmen in dem Sinne auf Wachstum setzen, auf den Rücken von den kleineren Vereinen vor allem. Ging ja auch bei Andreas Rettig und auch bei Ewald Lien darum, wie wettbewerbsfähig können die großen Clubs irgendwie bleiben. Da habe ich auch sofort daran gedacht, ist doch egal, ob da VW hintersteht, ob da Red Bull hintersteht. Wenn es nur um Geld geht, dann kann man halt auch gar nicht gegen ganze Länder, wie zum Beispiel bei PSG, anstinken. Wenn die sich Geld drucken, dann ist einfach Unmengen an Geld da. Und da habe ich auch noch ein bisschen halt geguckt, nämlich der Fabian Fritz, der forscht an der HAW Hamburg zu Demokratiebildung und Sportvereinswesen. Und der hat nämlich auch mal gesagt, dass sich das auch wissenschaftlich dementsprechend abzeichnet, dass durch diesen kommerzgetriebenen Fußball im Endeffekt sich ja die Clubspitzen da entfremden von den eigentlichen Fans und die eigene Projekte starten. Und das sieht man ja auch stark zum Beispiel in England, wo diese Kommerzialisierung, du hattest ja selbst gesagt, ja, England ist einfach viel, viel weiter und macht viel, viel mehr und ist ja anscheinend in Afrika auch deutlich präsenter, die Premier League, als die Bundesliga. Und wenn man da hinguckt und sich die Kommerzialisierung anguckt und die wenige Mitbestimmung, die die Fans im Endeffekt in den Vereinen haben, dann versteht man, dass die Fans eigene Vereine gründen. Ja, der FC United of Manchester, der sich 2005 gegründet hat, als Protest im Endeffekt gegen den Investor Malcolm Glazer, der den Verein ja nur wegen Rendite gekauft hat. Und dafür ist halt Fußball unseres Erachtens, würde ich jetzt mal für Yannick mitsprechen auch, dafür ist Fußball nicht da. Dafür ist Fußball ein viel zu hohes Gut, als dass man das nur der Rendite wegen machen sollte, nur durchkommerzialisieren sollte. Weil es ist natürlich klar, dass Fußballvereine vermarktet werden müssen. Klar, die müssen auch in irgendeiner Art und Weise die Gehälter bezahlen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen, die sie haben. Aber diese wirklich harte Kommerzialisierung immer und immer weiter zu treiben, das entfernt die Fans dann einfach. Weil ich bin nicht einfach der Kunde. Ich glaube, Andreas Rettig hatte das ja gesagt. Ich bin nicht der Kunde des Vereins, der kommt und irgendwie, der kauft eine Bratwurst, der kauft ein Bier und der kauft vielleicht auch noch ein Trikot, sondern ich identifiziere mich ja wegen anderen Sachen mit dem Verein, mit dem Team. Und deswegen gehen wir auch jetzt in der Zeit nicht, aber ansonsten gehen wir auch deswegen ins Stadion, um miteinander den Fußball zu feiern.
Ich meine, in England ist ja echt auch nochmal eine Spezialsituation, weil auf der einen Seite ist die Fernsehgelder, die natürlich davontraben und völlig andere Liga sind als das, was jetzt die Bundesliga bekommt, was insofern vielleicht ein wenig gerechtfertigt zu sein scheint, weil sie einfach international so viel lieber gesehen wird, so viel mehr gesehen wird. Und du hast gerade gesagt, Südafrika, Uganda, egal wo man auf dem afrikanischen Kontinent hingeht, ist meine Erfahrung, jeder hat einen Premier League-Verein, überall wird Premier League geguckt, eigentlich jeden Abend wird halt das gezeigt, aber die Bundesliga interessiert kein Schwein. Das ist ja noch fast quasi irgendwie marktgerecht oder wie man so schön sagt, weil es einfach viel mehr Interesse gibt und gibt es auch viel mehr Geld oder so. Ne? Wenn man jetzt aber dann eben, was du gesagt hast, Man City, oder du hast PSG gesagt, Man City ist ein ähnlicher Fall, die ja nochmal anders sind wie Chelsea, wo nur ein Milliardär dahinter steht und bei den anderen stehen ganze Länder dahinter, da wird es ja völlig irrational. Du hast gerade gesagt, es gibt Manchester, da haben die einen eigenen Verein gegründet. Ja, gleichzeitig die These, dass in England sich die Fans komplett verabschieden und entfremden, die lässt sich ja eigentlich nicht vollständig irgendwie belegen, weil viele sagen, die Stimmung in England ist immer noch die beste und die Stadien sind voll. Also wir haben jetzt noch nicht so, dass in England die Stadien leer sind oder so, ne?
Ja, wobei das stimmungsmäßig ja wirklich nicht so vergleichbar ist mit deutschen Stadien, finde ich. Ne? Also es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass da keine Stehtribünen auch sind, aber es ist eine ganz andere Stadionkultur, glaube ich. Also der Stadionbesucher in England hat ja schon, weiß ich nicht, ich kenne die aktuellen Preise jetzt nicht, aber locker 80, 90, 100 Pfund fürs Ticket bezahlt. Also die Tickets sind ja unfassbar teuer, gerade bei den Premier League-Vereinen. Das ist ja kein Vergleich zu den Preisen der Bundesliga. So, dann nimmst du deinen Sitzplatz ein. Die sind mittlerweile auch alle durchnummeriert und alle personalisiert. So, und du hast ja fast so viel Platz drin wie im Sessel zu Hause, so wenn man sich die Dinge anguckt. Und Man hört immer diese tollen Gesänge und im Fernsehen und das heißt immer, ja, jeder Spieler hat bei einem guten Premier League Verein hat jeder Spieler seinen eigenen Chant so, aber ich weiß nicht, 60% der Zeit ist da halt Totenstille. Die jubeln, die singen, wenn irgendwie die eigene Mannschaft eine gute Aktion macht. Aber diese, sage ich mal, permanente Geräuschkulisse, wie du sie in Deutschland dann hast, das hast du da ja gar nicht. Also das ist ja, ich glaube, Thomas Hitzlsperger hat ja bei Everton gespielt dann hinten raus auch. Und der hat zum Beispiel mal gesagt, dass auch diese Legende von der besten Stimmung der Welt in Anfield, dass die alleine im Stadtvergleich zwischen Liverpool und Everton schon nicht funktioniert, weil du hast am Anfang You Never Walk Alone, aber danach kannst du eigentlich auch schon wieder gehen.
Das andere ist diese Fanschaft und dann zu sagen, wir gründen auch was anderes. Es sind ja insgesamt mittlerweile ja über 46 fangegründete Vereine, die einfach genau aus den gleichen Ideen heraus ja sich gegründet haben, ne? Also eben diese Kommerzialisierung dagegen zu protestieren. Ich glaube, das ist schon was, wo man hinsteuert und wo zum Beispiel diese 50+1-Regel einfach immens wichtig ist, dass das nicht super schnell passiert in der Bundesliga. Wir sehen natürlich, dass Anteile dann abgegeben werden. Das ist ja bei der Ausgliederung beim VfB genau das Gleiche gewesen. Aber dass halt der Verein im Endeffekt nicht zu schnell wachsen kann und zu schnell vielleicht auch gehandelt werden kann zwischen verschiedenen Personen oder Staaten.
Wie würdet ihr es denn dann sehen, wenn wir, also das war, glaube ich, auch in der Folge tatsächlich auch Andreas Rettig nochmal die Zuspitzung, vielleicht stehen wir vor wirklich diese Frage, also wenn wir sagen, in Deutschland haben wir nicht die Möglichkeit, sofort internationale Regeln aufzustellen, wenn, dann muss man das auf EU-Ebene machen, damit die gleichen Regeln für alle gelten. Wir könnten theoretisch für die Bundesliga Regeln erlassen, nur in Deutschland auch isoliert dann einen eigenen Weg gehen. Er spricht ja, glaube ich, von der neuen DNA der Bundesliga und so. Und dann war ja die Frage tatsächlich zu sagen, so, läuft es vielleicht wirklich mittelfristig darauf hinaus, dass wir uns entscheiden müssen zwischen, ich sag mal, Feld 50+1 und kriegen wir irgendwie mehr Kapital da rein und sind wettbewerbsfähig oder gehen wir den etwas konservativeren Weg mit einer nachhaltigeren Identität der Bundesliga und sind dann einfach international nicht mehr konkurrenzfähig. Was glaubt ihr denn, was den Fans tatsächlich wichtiger ist oder wie geht es euch? Also ist es nicht so, dass wenn man sagt, ja, aber hey, wir machen jetzt eine nachhaltig, nahbar und so weiter, aber gewinnen einfach nie wieder die Champions League und sind einfach international einigermaßen raus. Wird das nicht auch die Fans vom Fußball entfremden in Deutschland?
Du fragst jetzt hier einen Köln-Fan, wann er die nächste Mal die Champions League gewinnen will. Das ist jetzt das wird wahrscheinlich nie passieren.
Ich gucke sowieso keine Champions League. Also nein, ich gucke natürlich schon auch hier und da mal Champions League, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich kein Champions League-Spiel der letzten 10 Jahre, also klar guckt man auch mal ein Finale und da waren auch geile Finals dabei, natürlich, aber mir ist eine spannende, aufregende Bundesliga, ist mir persönlich immer wichtiger und immer lieber, als wer jetzt in der Champions League was macht. So, ne? Aber um auf deine Frage, Benni, vielleicht auch einzugehen, ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Frage von Geschlossenheit ist. Ne? Also wenn du diesen nachhaltigen Weg gehen willst, den ich persönlich, und ich glaube, obwohl ich weiß gar nicht, wie live das sieht, aber befürworten würde und sagst, wir konzentrieren uns auf uns, wir wollen was Nachhaltiges schaffen, auch für die Gesellschaft, wir wollen dieses Rad nicht überdrehen, wir wollen die Möglichkeit haben, dass auch alle Vereine weiterhin mitmachen können, so wie es läuft. Und das ist ja die nächste Frage, ist, wenn du sagst, wir kippen 50+1, weißt du ja zum Beispiel jetzt von den 36 Profivereinen, die es jetzt gibt, ja gar nicht, wer findet denn überhaupt alles einen Investor? So, ne? Also wer hat denn überhaupt dann die Möglichkeiten? Also ich denke mal, so ein Verein wie der 1. FC Köln mit der Strahlkraft, mit der Stadt hinter sich, wird weniger Probleme haben, als vielleicht Holstein Kiel, da dann einen entsprechenden Investor einfach zu finden. Und ich glaube, das funktioniert halt wirklich nur, wenn alle Vereine da dann mitziehen. Und sobald dann, und das ist ja jetzt schon nicht gegeben, dadurch, dass du Vereine hast wie Leipzig allen voran, wie Wolfsburg, wie Hoffenheim, wie Leverkusen auch irgendwie, denen jetzt nochmal zu sagen, ihr geht jetzt verhältnismäßig zu den anderen nochmal einen Schritt zurück, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. So schön das wäre.
Ich glaube ja fest da auch daran, dass es nicht möglich ist, über so eine freiwillige Selbstverpflichtung zu kommen. Ja? Also zu sagen, so Leute an den guten Menschenverstand zu appellieren und zu sagen, Leute, das ist doch alles nicht richtig, wir müssen umkehren und so weiter und so fort und macht das doch mal alle, liebe Fußballvereine, macht das doch alle mal freiwillig. Das wird ja nicht funktionieren, weder national noch international. Das heißt, man braucht Regeln, man braucht verbindliche Regeln, die haben wir ja mit 50+1 zum Beispiel in Deutschland. Und ich habe im Podcast und auch in anderen Gesprächen vertrete ich immer die Meinung, zu sagen, natürlich können wir das. Natürlich können wir Gesetze erlassen. Natürlich können wir Rahmenbedingungen schaffen, Regeln schaffen, an die sich alle halten müssen auf deutscher Ebene und vielleicht auch dann auf europäischer Ebene. Das heißt, die Politik, die dann sagt, okay, wir müssen jetzt hier eingreifen und wir müssen Regeln letztendlich schaffen und das per Gesetz regeln. Jetzt bin ich aber gar kein Politikwissenschaftler live. Ist es denn richtig, was ich da von mir gebe? Oder ist es eigentlich totaler Quatsch? Und kommt da auch die Politik an ihre Grenzen?
Ja, definitiv kommt da die Politik an ihre Grenzen, weil man ja im Endeffekt dann was regeln will, was fast nicht mehr regelbar ist, weil die Vereine ja im Endeffekt gar keine Vereine mehr sind. Also ich glaube, Schalke ist einer der letzten und die verabschieden sich ja gerade quasi in die zweite Liga mit diesem Konzept.
Allerletzte, ja, allerletzte genau. Sind die.
Ich möchte mich nicht unbeliebter machen bei Schalke, als ich schon als Dortmunder bin. Auf der anderen Seite, also wir reden hier über ganz viele Unternehmen und dann die DFL vor allem, die diese Unternehmen vertritt, lizenztechnisch ja vor allem, dann über Politik im Endeffekt wirklich per Gesetz das regeln zu können, halte ich für nicht möglich. Da gibt es keine Durchsetzung, die man wirklich erwirken kann. Ich glaube eher an den Weg der Mitbestimmung und an der Stelle auch so ein bisschen an das, was die Fans wollen und was sie dann halt auch sehen. Wir sehen ja auch, dass, oder sehen wollen, weil wir sehen ja auch, dass viele Fans sich da, wir haben gerade über emotionale Abgrenzungen oder emotionale Entfremdung geredet. Viele Fans sagen dann, okay, dann ich gehe lieber zu einem dritt-, viertklassigen Verein und gucke mir da das an und, also jetzt im Moment zwar nicht, aber ich gucke mir das an und trinke dann Bier und habe da viel mehr Spaß daran, als jetzt Bundesliga zu sehen. Und damit entzieht man ja auch diesen Unternehmen dann Geld. Und das, was diese Unternehmen treibt, ist Geld. Und wenn man ihnen das entzieht, werden sie ihre Idee überdenken müssen, was für sie an der Stelle nachhaltig ist, dass sie weiterhin ein wachsendes Unternehmen sein können. Das heißt, die Wirtschaftslogik zieht da dann dementsprechend auch sehr, sehr stark. Und wovon ich immer ein Freund bin, ist Mitbestimmung in den Vereinen selbst durch die Fans ist immens wichtig. Das war ein Punkt, der Hitzlsperger angesprochen hat, der mir sehr imponiert hat, wie die Fans da mitgenommen werden. Ist aber auch ein Kritikpunkt, den ich zum Beispiel bei Meeske hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, einfache Gesprächsrunden machen es halt nicht. So, Fan sein hat nicht nur was damit zu tun, einfach mal mit der Vereinsführung zu reden, sondern Verantwortung für den Verein zu tragen und mitbestimmen zu können, weil die Fans halt auch immens wichtiger Teil des Vereins sind. Und über so einen Druck, glaube ich, kann man soziale Nachhaltigkeit erwirken, aber halt auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit erwirken.
Ich denke auch, wenn jetzt alle Fans geschlossen an vielen Wochenenden hintereinander einfach gar nicht mehr ins Stadion gehen, natürlich ist das ein starker Hebel. Nur, und das war auch bei Michael Meeske in dem Gespräch, ich habe die Zahlen jetzt gerade gar nicht hundertprozentig parat, wo er nochmal gezeigt hat, wie viele Menschen erreichen wir übers Fernsehen, wie viele kommen eigentlich in die Stadien und wie viele schlagen dann am Ende tatsächlich auf so einer Mitgliederversammlung oder sowas auf und sind wirklich aktiv an der Gestaltung im Verein dann beteiligt. Das ist halt ein Bruchteil, ein in Anführungszeichen numerisch fast zu vernachlässigender Bruchteil, wenn man guckt, wer ist irgendwie interessiert am Fußball und wer ist tatsächlich mitbestimmend tätig via Gesellschafterversammlung oder Jahreshauptversammlung. Das heißt, vielleicht gibt es gar nicht, also jetzt mal, ist jetzt gar keine These, ist eine Frage, vielleicht gibt es gar nicht so viele Fans, die das wirklich interessiert. Vielleicht sind die nur besonders laut und artikulieren sich gut, ja, in der Kurve, Ultras und ähnliche und so weiter. Oder die Podcasts machen und so. Und die schweigende Masse ist aber so deutlich in der Mehrzahl und denen ist es eigentlich völlig bummi, solange sie reingehen können, Bier trinken und eine Wurst essen und der Verein gewinnt.
Das ist aber in der Politik im Endeffekt das Gleiche. Wenn du dir die Partizipation in politischen Parteien anguckst, sind ja nicht 82 Millionen oder 81,5 Millionen Menschen sind politisch aktiv, sondern ein Bruchteil der Menschen sind wirklich politisch aktiv, lassen sich in politische Ämter wählen dann auch noch. Also dann wird es ja immer, immer geringer, die Leute, die dann hinten heraus entscheiden. Das ist auch bei Unternehmen, wenn du dir Betriebsräte anguckst oder so, so dass natürlich wenige dann die Mitbestimmung wirklich so wahrnehmen, dass sie sich nicht nur dafür einsetzen, sondern sie dann auch dementsprechend leben. Und es ist aber umso wichtiger, dass wir diese Hebel haben und dass Leute wirklich politisch, in diesem Fall auch wirklich politisch aktiv werden wollen und das auch im Verein, weil Vereine halt auch durch das Geld, was sie haben, einfach extrem guten Hebel haben, zum Beispiel sozial nachhaltig aktiv zu sein. Und da sehen wir ja auch bei der DFL, die macht da ja, die DFL-Stiftung macht da ja auch immer wieder Studien zu, was die Vereine alles machen. Also da ist ja viel und wirklich Gutes dabei. Stiftung Leuchte auf beim BVB, ja, aber auch Förderung von Jugendarbeit in Freiburg und was weiß ich, ja. Unterstützung von sozialen benachteiligten Menschen in der Region für Augsburg. Also da wird sich schon ziemlich stark eingesetzt und ich glaube, dass Fans vor allem da einen großen Anteil dran haben. So. Und das ist umso schlimmer ist es, dass diese Fanprojekte, die der DFB zum Beispiel auch unterstützt, wo der DFB jetzt gesagt hat, er deckelt die Ausgaben für diese Fanprojekte auf 3 Millionen. So. Und sagt, mehr Geld geben wir dafür nicht aus. Letztes Mal waren es 3,3 Millionen, jetzt geht man halt 300.000 Euro runter. Gibt es eine gute Doku von der Sportschau, die man sich da auf YouTube angucken kann. Das sind ja Sachen, wo quasi Mitbestimmung ja in einer gewissen Art und Weise auch, sagen wir mal, behindert wird.
Was ich dazu noch sagen wollte, es gibt in der Partizipationsforschung so einen Ansatz, dass bei kollektiven Handlungen, je größer die Gruppe ist und je kleiner der individuelle Vorteil, der am Ende der Geschichte dabei rumkommt, desto geringer ist halt das Interesse oder der Anreiz beim Individuum, dann auch zu partizipieren oder zumindest seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Und das zahlt ja ein bisschen auf das ein, Benni, was du eben gesagt hast. Gucken so und so viele Leute im Fernsehen, dann Bruchteil davon guckt dann nur noch im Stadion und Bruchteil davon würde dann wirklich halt zu einer Mitgliederversammlung auch hingehen und da auch aktiv partizipieren. Und der Ansatz in der Partizipationsforschung sagt halt, also gibt es zumindest Theoretiker, die das sagen, dass du halt Anreize schaffen musst, wenn du die Leute zur Partizipation bewegen willst, dass du halt durch individuelle Anreize, wo der Einzelne oder die Einzelne halt merkt, okay, da habe ich jetzt konkret was von, dann auch die Bereitschaft, dann teilzunehmen oder zu so einer Mitgliederversammlung zu kommen, dann steigt. Also ich glaube auch, das haben auch verschiedene Vereine in der Bundesliga tatsächlich schon gemacht. Wenn dann größere Entscheidungen anstanden, irgendwie im Vorstandsbereich oder so, neuer Vorstand gewählt wurde, dass dann alle Teilnehmer der Versammlung dann zum Beispiel so ein Hoodie geschenkt bekommen haben oder so, ne? Einfach um die Leute an Land zu ziehen.
Ja, deswegen haben wir euch eingeladen, um endlich mal hier ein bisschen Wissenschaft auch mit hier reinzubringen. Ich greife das aber auf und drehe es jetzt mal ein bisschen. Also, du sagst, der Anreiz ist wichtig, ne? Und man kommt dahin, um zu partizipieren, um die Mitgestaltung, um die Geltung, letztendlich Geltung des Vereins dann auch ja, geltend zu machen und zu vergrößern und dann kriege ich einen Hoodie, ne? Jetzt mal umgedreht, wenn ich jetzt also wegbleibe von dieser Versammlung, damit der Verein an Einfluss verliert, die Investoren dann endgültig übernehmen und mein Verein dann mehr Geld hat und mehr Spiele gewinnt, dann hab ich den Anreiz plötzlich auf der anderen Seite. Aber gut, das ist jetzt weit hergeholt. Aber das heißt, ich meine grundsätzlich, wir reden jetzt hier schon über die Rolle des Fußballs in Bezug auf Nachhaltigkeit und so weiter. Ist es denn überhaupt der richtige Punkt? Also muss man überhaupt Fußball und Nachhaltigkeit in einem Kontext besprechen? Also wir reden jetzt klar über die Mitbestimmung und so weiter, aber mal im größeren Kontext Nachhaltigkeit, hat der Fußball eine Rolle da drinne oder wird er damit komplett überfrachtet? Sollten wir eigentlich das beide voneinander einigermaßen trennen? Wie seht ihr die Rolle des Fußballs in Bezug auf Zukunft, Nachhaltigkeit, Enkeltauglichkeit, was Fritz Keller geprägt hat?
Ich finde schon. Also ich finde, der Fußball hat eine große Verantwortung, einfach gerade in Deutschland jetzt konkret, weil es ist, glaube ich, hier schon der beliebteste Sport, der die meisten Zuschauer zieht, der ja auch für sich, also gerade im professionellen Bereich, ja bestimmte Privilegien auch einfordern will. Zum Beispiel, dass dann wieder gespielt wird in Corona-Zeiten, dass man das machen kann. Die Bayern wollen pünktlich abfliegen nach Katar. Das hat ja nicht so geklappt. Und ich glaube schon, dass es auch einfach die Funktion des Fußballs sein muss, was der Gesellschaft was zurückzugeben und auch nicht im Hier und Jetzt das zu nutzen. In 15, 20 Jahren ist nichts mehr übrig, weil dieser durchkapitalisierte Fußball halt die Gesellschaft komplett, also alles abgegrast hat und die Gesellschaft komplett zerteilt hat.
Um das mal vielleicht nicht so wissenschaftlich anzugehen. Es gibt ein schönes Zitat, das ihr vielleicht kennt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Stan Lee hat das geschrieben bei Spider-Man. Und ich glaube, das ist immens wichtig. Also die Vereine haben sehr große Kraft in ihrer Region, aber halt auch bundesweit, und einfach auch mit dem Geld, was dahinter steckt, Gutes zu tun. Und egal, welches Unternehmen man da nimmt, ob das jetzt im Fußball ist oder auch außerhalb, hat mit den Geldern, die sie einnehmen, meines Erachtens auch ja eine gewisse Verantwortung, Gutes für diese Gesellschaft zu tun, weil wir sind nicht nur da, um Geld zu verdienen, damit irgendein Verein wächst, damit irgendein Unternehmen wächst, sondern halt, damit wir das für uns alle hier auf diesem Planeten besser machen und so machen, dass man lange hier leben kann, dass ja diese Enkeltauglichkeit im Endeffekt auch weiterhin bestehen bleibt über die Generation. Und das ist halt nicht nur im Sozialen so, dass wir aufeinander aufpassen. Das ist auch nicht im Wirtschaftlichen so, dass im Endeffekt diese Unternehmen dann nicht kaputt gehen, sondern das ist auch ökologische Nachhaltigkeit, ja, dass wir auf das aufpassen, was wir bekommen haben und was wir quasi weitergeben können. Und ich glaube, Yannick, du hattest da noch was rausgesucht von irgendeiner Studie, ne?
Genau, es gab jetzt eine Studie, die Nachhaltigkeit der Bundesliga-Vereine gecheckt hat. FC war auf Platz 2. Was ich total faszinierend fand, ist, dass der VfL Wolfsburg auf Platz 1 war.
Hat das die Sporthochschule in Köln die Studie verfasst?
Nee, oder? Sport Positive hat das gemacht. Also die haben das also schon unabhängig, also waren da verschiedene Kategorien, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Reduzierung, Entfernung von Einwegkunststoff, Abfallwirtschaft, also alles gecheckt. Und da liegt Wolfsburg tatsächlich mit voller Punktzahl auf Platz 1, was ja irgendwie interessant ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Folge mit Herrn Meeske dann irgendwie dazu nimmt, weil, also wenn man jetzt sagt, punkto ökonomische Nachhaltigkeit, ist Wolfsburg ein Verein, der quasi immer, wenn ein Loch entsteht, das finanzielle Loch vom VW-Konzern dann wieder gestopft bekommt. Aber sie nutzen dann offensichtlich dieses Potenzial, das sie dann dadurch haben, zumindest dahingehend, dass sie eine ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten. Sonst wären sie da ja nicht auf Platz 1 jetzt. Also das ist dann schon interessant.
Mit einem Geldgeber, der halt auch eine Abgasaffäre, naja, wenigstens eine Hacke hat.
Stichwort ökologische Nachhaltigkeit. Vielleicht hat VW dann auch gemerkt, dass sie da Nachholbedarf haben.
Man kann nicht wirklich sagen, eine Abgasaffäre hinter sich hat. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen...
Sie sind mittendrin.
Ja, finde ich auch. Naja, also ich finde ja, wenn man so die Bedeutung des Fußballs und dann sagt, ja, da muss ja auch der Fußball was zurückgeben und so. Ich finde, man muss das insofern differenzieren, dass man sagen, wir reden über die Rolle des Profifußballs und inwiefern der Profifußball was zurückgibt. Weil der Fußball als solches ist ja so viel größer als das, was wir in der Bundesliga sehen, im Fernsehen sehen und so weiter und so fort. Und dass der Fußball, also es ist jetzt meine Meinung, dass der Fußball eine nachhaltige Wirkung hat. Das sehen wir ja bei den kleinen Kindern, die anfangen Fußball zu spielen, die dort sich vertragen auf dem Feld, die ja sich bewegen in der meistens ja frischen Luft und so weiter und so fort. Also diese grundlegenden Dinge, die der Fußball als Sport ja weltweit ja vorantreibt, das finde ich ist ja außer Frage. Deswegen ist meine Sorge immer so, wenn der Profifußball es auf gut Deutsch verkackt, ja, dass dann eben auch weniger junge Leute anfangen, Fußball zu spielen, dass dann insgesamt die Kraft des Fußball halt leidet, ja, mit seiner Integrationsfähigkeit, mit seinen anderen nachhaltigen Dingen, die er einfach vorantreibt, Wertevermittlung und so weiter und so fort. Das ist immer so meine Sorge, dass dann halt irgendwann, ja, insgesamt die gesamtgesellschaftliche Wirkung des Fußballs erodiert, weil der Profifußball irgendwie zu sehr Auswüchse hat oder so ähnlich. Ja, das ist so ein bisschen meine Sorge.
Ja klar, das hat definitiv die Strahlkraft auf alles, was sich darunter befindet, der Profifußball. Das ist ja im Endeffekt ein Gut, was es wirklich zu erhalten gilt. Micky Beisenherz hatte das ja auch gesagt, es geht ja nicht nur um Konfliktlösung und Integration oder so, sondern halt auch in einer gewissen Art und Weise, wenn man jetzt zum Beispiel bei den alten Herren spielt, fast auch um Generationsaustausch. Ja, also dann stehe ich als mitten im Leben stehender mit jemandem da, der ist Rentner, aber halt auch mit einem 18-Jährigen. Also komplett verschiedene Lebenssituationen, die sich da treffen, die zum Austausch führen. Und ich glaube, das ist ein unglaublich, vielleicht auch noch nicht zu 100% von allen begriffener Schatz, den man da hat und den man hegen und pflegen muss. Weil nur wenn man was pflegt, kann man es dementsprechend auch erhalten.
Da ist auch Eva Lienertz, glaube ich, gesagt. Da ist aber auch die Gefahr, dass der Profifußball langfristig vielleicht auch das Bild, was im Breitensport dann, im Amateurfußball, bei jungen Spielerinnen und Spielern, wahrscheinlich eher Spielern als Spielerinnen, weil Frauen werden ja eh deutlich schlechter bezahlt im Profifußball als Männer, deswegen sind es dann eher die Jungs, Aber Lean hat, glaube ich, gesagt, dass er hat damals Fußball gespielt, weil er Fußball spielen wollte, weil er Spaß dran hatte und ist auch Profi geworden, weil er halt Spaß am Fußball hatte. Viele, ich glaube schon, dass das so in der Generation jetzt dann unter uns, so die Kids, die jetzt vielleicht so, ja, so zwischen 8 und 12 sind, so, dass die nicht nur Profi werden wollen, wenn sie Profi werden wollen. Ich meine, jeder kleine Junge will irgendwann mal Profi werden, aber nicht nur Profi werden wollen, weil sie Fußball geil finden oder weil sie es geil finden, vielleicht in einem vollen Stadion zu spielen, was ja auch noch ein ideelles Argument ist. Aber ich glaube, dass schon dieses Thema Materialismus, finanzielle Aspekte heute eine viel, viel größere Rolle spielt, als es bei uns noch getan hat, als wir in dem Alter waren. Ich meine, da ist auch mal einer schon für ein paar Millionen gewechselt, klar. Ne? Aber also zum Beispiel Memphis Depay hat ja so einen kleinen Tiger. Der hat eine Yacht, der hat ein Auto, der hat das Tattoo, der ist das goldene Steak. So ist natürlich das prominenteste Beispiel dann von Frank Ribéry. Aber das ist heutzutage bei den Kindern und Jugendlichen, glaube ich, mittlerweile ein viel größeres Thema noch, als es bei uns früher war. Und dann, dass dann vielleicht, sag ich mal, der Fußball als Hobby, der Fußball als Interesse mehr verfolgt wird, weniger aus Leidenschaft, sondern aus so einem Materialismus halt raus, weil man sich denkt, da kann ich auch, das kann ich auch mal werden, ich kann auch mal so reich sein.
Die Frage ist doch, ist Memphis Depay der europäische Tiger King?
Der ist der europäische Tiger King.
Das ging jetzt alles sehr schnell, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Vielleicht nochmal dann eine Abschlussfrage, die ich auch einigen der Gäste und Gästinnen gestellt habe und die mich auch bei euch interessieren würde, nämlich, und das ist jetzt eine ganz persönliche Frage, was habt ihr vom Fußball gelernt? Was ist das, was der Fußball euch mitgegeben hat? Jetzt mal weg von wir kritisieren oder wir gucken kritisch auf verschiedene Entwicklungen und so weiter und so fort. Was ist das, wo ihr sagt, hey, wenn ich auf mein Leben gucke, ganz persönlich, das habe ich gelernt. Und das ist etwas, was ich nicht wieder vergesse und was ich mein Leben auch in anderen Bereichen mitnehme und was irgendwie aus dem Fußball für mich entstanden ist.
Ich kann für mich sagen, ich habe gelernt auf jeden Fall Fußball auch aus meiner kurzen aktiven Zeit, dass es egal ist, wer du bist oder wo du herkommst, sobald du auf dem Platz stehst. Diese Barrierefreiheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl, egal ob die Eltern jetzt Ärzte sind oder vielleicht Arbeiter in der Fabrik, das hat mir immer extrem imponiert, weil ich muss auch ehrlich zugeben, ich war jetzt im bestimmten Alter auch nicht immer das einfachste Kind, aber habe dann in der Fußballmannschaft immer sehr viel Akzeptanz verspürt, so die ich in anderen Bereichen der Gesellschaft halt nicht bekommen habe. Und das hat mich bis heute geprägt, würde ich sagen, und nehme ich auch heute immer noch so mit.
Es schafft Gemeinschaft und das ist unglaublich wichtig. Es hat aber, also meine aktive Zeit, sage ich mal, hat mir auch unglaublich gut vermittelt, was es bedeutet, füreinander da zu sein, auch neben dem Platz füreinander da zu sein, wenn es auch mal richtig dreckig läuft. Ja, man hat mal auch schlechte Spiele, wo man dann irgendwie 3-0 hinten liegt. Und man kann sich gegenseitig motivieren, aber irgendwann sind die 90 Minuten vorbei und man geht ins reale Leben zurück und dann ist man immer noch füreinander da und ruft an und hilft und tut, weil Fußball halt mehr ist als nur diese 90 Minuten und halt auch viel mehr den Leuten beibringt als nur Fußball, sondern auch in einer gewissen Art und Weise Menschlichkeit. Und das ist, glaube ich, immens wichtig.
Dann lass uns das doch nehmen als den Abschluss, nochmal festzustellen, dass auf dem Fußballplatz es überhaupt nicht drauf ankommt, wen du liebst, was du machst, wo du herkommst. Solange man in einer Mannschaft steht, ist man Team, gehört man zusammen und steht füreinander ein. Und ich glaube, das ist etwas, wo der Rest der Gesellschaft sich durchaus am Fußball auch ein Vorbild nehmen kann. Yannick und Live, ihr auch noch jeweils ein Schlusswort.
Ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Ich sage einfach nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Mach weiter so.
Das war super. Danke für die Einladung und viel Erfolg dir auch noch bei dem, was du vorhast in der Zukunft. Wir haben uns vorher schon angeguckt, was du alles organisierst mit deiner Truppe und wir werden es auch hinterher natürlich uns weiter angucken. Es sind coole Sachen, da kann man stolz drauf sein und ja, genau. Danke, dass wir hier sein durften.
So, das war's mit der Folge Nummer 7. Vielen Dank, Yannick und Live. War super kurzweilig und für mich sehr spannend, auch mal diese Perspektive hier zu hören. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Schickt uns wie immer gerne Anmerkungen, Beiträge, Anregungen. Wir freuen uns über jede Einsendung und lassen das dann natürlich auch in unseren weiteren Verlauf hier mit einfließen. Vielen Dank an unser Team, Viva Con Agua, Jung von Matt Sports und Maniac Studios. Es ist jetzt tatsächlich ja das Ende der ersten Staffel. Wann es mit Staffel 2 weitergeht, wissen wir noch nicht genau, aber seid sicher, wir sagen dann rechtzeitig Bescheid und ihr werdet es sicherlich nicht verpassen. Also bleibt uns treu. Football for Future, Fußball, Nachhaltigkeit, das gehört zusammen aus unserer Sicht. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir uns dann bald wieder hören mit der zweiten Staffel. Wenn es euch interessiert, könnt ihr auch ein Interview mit mir euch anhören, jetzt hier im Anschluss oder einfach bei Spieltag auf deren Kanal, weil heute, das war ja eine Doppelfolge. Auf der einen Seite waren die Jungs bei mir zu Gast, auf der anderen Seite war ich bei denen zu Gast. Und beide Folgen kann man also im Paket heute veröffentlicht sich anhören. In diesem Sinne, alles Liebe, bis bald, bleibt gesund und ich freue mich auf Staffel Nummer 2.
Football for Future ist eine Produktion von Viva Con Aqua mit freundlicher Unterstützung von Jung von Matt Sports und Maniac Studios.
Goretzka, Kimmich oder auch Gnabry und andere, also wir haben schon Charaktere, ne? Also man darf jetzt auch nicht so tun, als wären das alles nur irgendwie kleine Kinder, die man nicht ernst nehmen kann oder so. Bitte nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, jetzt müssen wir in Deutschland aber, weißt du, Favela-artige Zustände wieder rekonstruieren, damit die, das wollen wir ja auch nicht so mäßig. Ich erinnere mich noch an Kevin Korani, Düne hochgerannt, oben übergeben und dann wieder runtergerannt.
Und damit übernehmen wir Marcel und Matze vom Spieltag. Herzlich willkommen zu Teil 2 dieser ganz besonderen Ausgabe, zu diesem Mashup vom Spieltag und von Football for Future. Wir zwei komplettieren unsere übliche Viererrunde im Spieltag. Normalerweise geht es bei uns um das aktuelle Geschehen in der Bundesliga, ohne dabei die kritischen Themen rund um den Fußball aus den Augen zu verlieren. Ja, nachdem Yannick und Live schon mit Benny zurückgeblickt haben auf die erste Staffel von Football for Future, haben wir beide nun Benny zum Interview geladen.
Wir sprechen mit ihm über sein neuestes Projekt, die Villa Viva Kapstadt. Wir diskutieren über einen Boykott der WM in Katar und die Rolle des DFB, über die heutige Spielergeneration, aber auch über lange Partynächte auf St. Pauli. Und warum heute noch ein Schachspiel zwischen Smudo und Felix Magath aussteht, das verrät er uns auch in den kommenden Minuten. Herzlich willkommen im Spieltag, Benny.
Hallo, schönen guten Tag. Viele Grüße aus Kapstadt.
Ja, wir haben schon gesagt, Kapstadt, da erwischen wir dich also gerade. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du aktuell so?
Ach, was mache ich so? Also heute ist jetzt schon der zweite Podcast tatsächlich. Ist irgendwie so ein Podcast, Fußball-Podcast-Tag. Und morgen zum Beispiel gehe ich dann wieder in die Stadt, um andere Sachen zu arbeiten. Also eigentlich ist jeder Tag anders tatsächlich. Von daher kann man das gar nicht so allgemein sagen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass wir hier in Südafrika sind wegen Viva Con Aqua Südafrika, der Gründung von einer neuen Organisation von Viva Con Aqua hier. Letztes Jahr hat das ja schon stattgefunden, was auch so ein bisschen der Anlass war, warum wir hierher gekommen sind. Und jetzt seit 1. Februar haben wir tatsächlich die Schlüssel für das älteste Backpacker Kapstadt, was wir zu der ersten Villa Viva machen werden. Ein Platz für, wo Menschen sich treffen können, vernetzen können, wo gemeinsam gearbeitet wird, gefeiert wird, wo übernachtet werden kann und was ein Social Business, soziales Geschäftsmodell ist. Das heißt, alles, was da an Geld verdient wird, fließt dann auch in die Wasserprojekte von Viva Con Aqua. Naja, der Großteil. Und von daher, es ist nicht langweilig. Im Gegenteil, es ist ziemlich viel los hier in Kapstadt.
Jetzt bist du ja schon einige Zeit auch dort. Verfolgst du überhaupt die Bundesliga noch und deine alte Liebe Stuttgart oder auch St. Pauli? Wie guckst du da so im Moment drauf?
Auf jeden Fall. Witzigerweise war der Podcast heute Nachmittag mit der Stuttgarter Zeitung. Wir haben sehr intensiv über den VfB Stuttgart geredet. Es ist zudem natürlich auch so, mein Vater ist seit gar nicht allzu langer Zeit jetzt da im Aufsichtsrat und auch als Vizepräsident tätig. Und natürlich mit St. Pauli gibt es ja so viele Verbindungen, sodass ich mit beiden Vereinen nach wie vor mich stark verbunden fühle und klar, ich verfolge die Bundesliga dann schon, habe jetzt hier keinen Sky, dass ich alles live gucken kann, aber die Kicker-App macht's möglich, dass ich dann schon auf dem Laufenden bin, was einigermaßen abgeht.
Jetzt hast du schon ein bisschen auch über die Villa Viva Kapstadt erzählt. Wie kommt ihr denn gerade mit der aktuellen Situation mit Corona zurecht?
Ja gut, Villa Viva Kapstadt, die haben wir ja gerade erst übernommen und wir bauen jetzt um. Also wir sind offiziell geschlossen. Ja, wir hatten die ersten 2 Wochen, Anfang Februar, hatten wir Gäste hier von einem Kunstfestival. Da waren die Künstler bei uns untergebracht. Das hat ganz gut gepasst, 3 Tage, nachdem wir eine Schlüssel bekommen haben. Das war die ersten 2 Wochen, also ein bisschen was los. Aber ansonsten haben wir danach zugemacht und jetzt ist nur die Familie da, nur die Kollegen sozusagen und Kolleginnen. Und da wird jetzt umgebaut. Das sind insgesamt 4 Häuser. 2 davon werden wahrscheinlich bis Ende der Woche einigermaßen fertig, was den Umbau angeht. Und dann werden die langsam eingerichtet und dann dauert es nochmal vielleicht 6 Wochen. Mal gucken, vielleicht auch nur 4, um die anderen 2 Häuser startklar zu machen, so dass wir dann irgendwo im Juni, Juli, denke ich, mit der ersten Phase des Umbaus fertig sein werden. Es gibt noch ein paar größere Umbaumaßnahmen, bei der wir aber erst eine Genehmigung von der Stadt brauchen. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Also ich sag mal, Ende Juli, Juli ist es möglich, einigermaßen fertig zu sein und vielleicht kann man dann ab August, September ja auch dann die ersten Buchungen wieder entgegennehmen, ein bisschen früher als geplant. Spätestens am 1.10. haben wir uns schon stark vorgenommen, auch wieder geöffnet zu sein. Das ist dann der Sommeranbruch auch hier in Kapstadt und hoffentlich ja auch der Beginn einer normalen Reisesaison, einigermaßen normalen Reisesaison. Man kann sich's momentan kaum vorstellen, aber ich gehe ja stark davon aus, gerade mit Blick auf Deutschland, dass sich das Blatt ja auch jetzt relativ schnell dann wenden wird im Hinblick auf die natürlich Impfungen. Und wenn erstmal alle Hausärzte anfangen zu impfen, dann geht es vielleicht auch relativ schnell. Und ähnlich wie bei der Festivalsaison hoffe ich auch darauf, dass die erste Reisesaison nach Corona einfach eine der schönsten und euphorischsten sein wird, die wir je erlebt haben. Und dann wollen wir auch hier bereit sein.
Das hoffen wir natürlich auch. Und ich kann dir schon mal die gute Nachricht übermitteln, dass seit heute die Hausärzte impfen dürfen. Zumindest da sind wir jetzt endlich mal so, dass wir losgelegt haben.
Jetzt brauchen die noch Impfstoffe, ne? Dann kannst du auch.
Eins nach dem anderen.
Ja. Ey, ich finde ja, da muss man ja, also, ne, um da vielleicht auch eine kleine kritische Würdigung in Sachen Stimmung in Deutschland, auch wenn ich total nachvollziehen kann, dass die gerade nicht besonders gut ist nach wirklich so vielen Monaten im Lockdown. Das ganze Impfen ist natürlich auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Wenn man berücksichtigt, dass in Südafrika momentan, wenn es hochkommt, 5.000 Menschen am Tag geimpft werden und dass hier bis Ende des Jahres nicht damit gerechnet wird, dass nur nicht mal die Hälfte der Bevölkerung geimpft wird. Oder auch wenn man berücksichtigt, dass, was nicht, bei nahezu 100 Länder dieser Welt noch gar keinen Impfstoff gesehen haben oder so ähnlich. Ne? Also da ist man in Deutschland ja dann doch noch in einer privilegierten Situation. Das darf man bei allem Meckern auch irgendwie nicht ganz vergessen.
Wollen wir vielleicht nochmal kurz in Südafrika bleiben, bevor wir gleich nochmal so auf den weltweiten Fußball blicken oder auch auf den deutschen Fußball, deine Karriere. Wir fanden es auch mal ganz interessant zu hören. Du lebst jetzt schon seit einiger Zeit auch dort. Wie nimmst du das Ganze im Land so wahr mit dem Blick auf den Fußball? 2010 war dort die Weltmeisterschaft. Nimmst du das so wahr, dass sich dadurch irgendwie was bewegt hat in dem Land, auch gesellschaftlich?
Das kann ich jetzt so genau nicht beurteilen. Ich bin seit Anfang 2020, also Anfang letzten Jahres hierher gekommen. Da war natürlich die Weltmeisterschaft jetzt schon 10 Jahre her. Von daher kann ich so einen Vorher-Nachher-Vergleich nicht wirklich ziehen und die Auswirkungen der Weltmeisterschaft jetzt nicht genau beurteilen. Klar ist eins, dass Fußball schon, was die Gesamtheit der Bevölkerung angeht, eigentlich Nummer 1 Sport ist, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, es gibt auch hier einen interessanten Film mit Matt Damon über die Rolle von Rugby versus Fußball und so. Und da war ja Rugby schon lange Zeit einfach der Sport der Weißen und Fußball der Sport der Schwarzen, wenn man das mal so pauschalisieren darf. Ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile natürlich alles wieder ein bisschen verändert, aber Fußball ist schon das, was insbesondere auch die schwarze Bevölkerung in Südafrika sehr, sehr, sehr viel spielt, wie überall letztendlich ja auf der ganzen Welt ist der König Fußball hier auch sehr, sehr beliebt und gerade auch in dem Teil, wo wir hier leben, in Hout Bay, Kapstadt, ist es so, dass es einen sehr, sehr ambitionierten Fußballverein gibt, wo man auch jeden Tag einfach sehen kann, da gibt es direkt hier, ist nicht weit, also wir wohnen auch echt unweit vom Township und da gibt es dann einen Fußballplatz direkt vor dem Township und jeden Tag spielen da gefühlt, nicht eine Mannschaft trainiert da zur Zeit, sondern viele, viele Mannschaften parallel, sehr viele Spieler, auch Spielerinnen sind dort jeden Tag tätig, also da kann man schon sehen, der Fußball spielt eine unfassbar große und wichtige Rolle in diesem Land. Und das ist auch gut so.
Sehr gut, dann blicken wir doch nicht mehr zurück, sondern vielleicht mal ein Stück voraus. Es steht ja im nächsten Jahr eine Weltmeisterschaft vor der Tür, die gerade aktuell ja ziemlich diskutiert wird. Und wahrscheinlich werden auch in der nächsten Zeit ja die Diskussion nicht abebben. Man hatte jetzt so vor kurzem auch bei den Länderspielen die T-Shirt-Aktion, wollen wir vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber allgemein, wie blickst du auf diese Weltmeisterschaft in Katar, die jetzt einerseits diskutiert wird hinsichtlich eines möglichen Boykotts, andererseits aber vielleicht auch, dass man gerade teilnehmen soll, um auf die Missstände in dem Land auch hinzuweisen?
Ja, ich glaube, die Weltmeisterschaft in Katar ist wahrscheinlich ja jetzt schon die unbeliebteste Weltmeisterschaft ever. Gibt ja viele, viele, viele kritische Würdigungen, nicht nur aus Deutschland, sondern ja auch aus anderen Ländern. Gerade in den vergangenen Wochen haben irgendwann Norwegen und andere, die sich ja auch positioniert haben. Von daher glaube ich, ist allen bewusst, dass das ja eine schwierige Weltmeisterschaft ist, weil natürlich auch alle erahnen, in welchem Kontext sie zustande gekommen ist, mit einer Doppelvergabe, wenn ich das richtig sehe, Russland, Katar damals, weit im Voraus, alles schon irgendwo abgemachte Sache. Und man versteht natürlich nicht so richtig, warum in einem Land wie Katar dann das stattfinden kann oder muss, wo dann extra ja auch die internationalen Spielpläne komplett durcheinander kommen, weil sie im Winter stattfindet, wo Menschen, ich sage jetzt mal sklavenartige Zustände, ja, Menschenrecht mit den Füßen getreten, die Rolle von Katar insgesamt auch auf anderen politischen Ebenen ja nicht immer ganz unproblematisch. Ich hätte es spannend gefunden, wenn man auf der Ecke, ja, regional jetzt mal gesprochen, eine Weltmeisterschaft austrägt, wenn das dann halt von mir aus verschiedene Emirate sich teilen, gemeinsam machen, dass es dann eben so auch einen verbindenden Charakter hat. Aber so gibt es sicherlich viele Gründe, warum man das kritisieren kann und das ja auch viele tun. Der Fußball, das größte Fußballfest der Welt stattfinden zu lassen an einem Ort, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ist unglücklich. Auf der anderen Seite natürlich besteht dann jetzt ja auch die Möglichkeit, durch die Aufmerksamkeit eben diese Missstände anzusprechen und darüber für Entwicklung zu sorgen. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber ich glaube, das kann schon ja auch eine Rolle des Fußballs sein, das dann eben auch kritisch zu beleuchten und sich dann auch ein bisschen zu positionieren. Mal gucken, wie das wird. Aber ich habe jetzt nicht vor, dahin zu fahren. Ich glaube, es geht vielen auch so, dass es einfach nicht in Frage kommt, diese Weltmeisterschaft dann auch zu besuchen. Und was es dann, ich bin mal gespannt, wie die Einschaltquoten sein werden und wenn es die Spieler dann schon nicht boykottieren, die Zuschauer boykottieren werden, also auch das Interesse einfach nachlässt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein, ja, vielleicht genereller Punkt, ja, wenn man dann sagt, da kommen Dinge zustande unter dubiosen Machenschaften und so weiter, dann wenden sich einfach auch irgendwann die Menschen vom Fußball ab. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die vielleicht auch mit so einer Weltmeisterschaft in Katar einhergeht.
Sehen wir übrigens sehr, sehr ähnlich. Wir haben uns schon dafür ausgesprochen, dass wir die WM boykottieren werden, zumindest was das Konsumieren vor dem TV angeht. Ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe vorher noch eine andere Frage, die mir gekommen ist, als ich deinen Podcast Football for Future mir angehört habe. Und zwar ein Zitat, das mir sofort hängen geblieben ist, ist von Fritz Keller, der gesagt hat: Ich bin den Spielern dankbar, dass wir eine Generation haben, die sich politisch engagiert und die unbequem sind. Da habe ich mich gefragt, ist das denn wirklich so? Haben wir wirklich politisch engagierte Spieler oder ist es nicht viel mehr oft der Fall, dass das eher Richtung Imagepflege geht? Wie siehst du das denn?
Ich glaube, das wird ja auch viel diskutiert, die Spieler, die nur noch aus den Jugendleistungszentren kommen, die irgendwie abgeschliffene Ecken und Kanten haben, die keine wirklichen Statements, keine wirkliche Haltung mehr haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja ein Thema, was auch häufig schon besprochen worden ist, ob das wirklich so ist. Ich will den Jungs ja auch nicht zu nahe treten oder da auch Engagement kleinreden oder so. Ich finde es gut, wenn die Nationalmannschaft sowas macht. Ja, also wenn, lass die Leute dann spotten auf Social Media und so. Ja, klar, gibt's immer. Aber Ich finde das grundsätzlich erstmal gut. Ich finde das auch super, wenn Leon Goretzka und Kimmich dann die Aktion, die sie gemacht haben, zu We Kick Corona zum Beispiel. Das sind gute Sachen. Und es gibt auch viele Spieler, natürlich auch Philipp Lahm, Oliver Kahn mit ihren eigenen Stiftungen, Per Mertesacker und andere. Ja, also es gibt da schon viel Engagement, das sollte man auch würdigen, sollte man ihn nicht absprechen und sollte man auch nicht dann sagen, ja, das macht er nur fürs Image. So, weil ist im Übrigen für mich auch manchmal ganz egal, warum das jemand macht. Hauptsache es macht jemand. Warum? Ob er was fürs Image macht oder weil er selber andere Motive hat, das kann man erstens nicht beurteilen und zweitens ist es doch eigentlich scheißegal. Hauptsache es wird gemacht. So, ich glaube allerdings schon, dass keine Ahnung, nehmen wir mal den Kontext, aus dem Spieler auch international kommen, im Vergleich mit dem Kontext, aus dem Spieler aus Deutschland kommen. Da müssen wir nur nach Frankreich gucken oder so, ja, die Banlieues vor Paris, ja, oder geh mal nach Rio de Janeiro in die Favelas. Natürlich über den afrikanischen Kontinent müssen wir da gar nicht reden. Und vergleicht es mal zu den deutschen Spielern, die relativ behütet, ja, die relativ früh denen alles abgenommen wird, die dann im NLZ aufwachsen, sich nur mit Fußball beschäftigen und so weiter und so fort. Das ist schon ein anderer Kontext und ich kann mir schon vorstellen, was Ehrgeiz, ja, Motivation bis aufs Letzte, der letzten Funken, Messer zwischen den Zehen, alles zu wollen, diese Karriere als Chance, ja, ich sag mal, die ganze Familie zu versorgen, die ganze Region schon fast, das eigene, was weiß ich, Dorf oder wo auch immer man, weißt du, der Kontext, in dem man herkommt, mit zu versorgen über eine Karriere. Dieser Antrieb ist, glaube ich, bei Spielern aus einem anderen Dings. Oder jetzt gerade, wenn man mal das Spiel Spanien-Deutschland, 6:0 oder was, 7:0 nimmt, da hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, spielt eine Männermannschaft gegen eine Jugendmannschaft. Und naja, jetzt sagen ja auch alle, die nächsten Generationen Spieler, die 14-Jährigen, 15-Jährigen, 16-Jährigen, die sind nicht mehr auf so einem hohen Niveau. Wir erwarten jetzt eine Fußballgeneration in Deutschland, die nicht mehr absolute Weltspitze ist. Und dann finde ich es schon mal interessant, solche soziokulturellen Kontexte zu beleuchten und sich zu fragen, was hat das damit zu tun? Und kommen halt aus unserem behüteten, versicherten und geregelten Deutschland. Inwiefern holt man da dann trotzdem, kann man da dann Spieler wachsen lassen, die dann halt trotzdem diese letzte Motivation bis auf ihr Leben letztendlich zu kämpfen auf dem Fußballplatz. Inwiefern kann man das dann wirklich darin wachsen sehen? Ich habe da keine Antwort darauf, aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, dass man aufpassen muss, dass man eben auch Spieler in Deutschland nicht zu früh zu sehr umsorgt, ihnen alles abnimmt und letztendlich dann aber auch ihnen so ein bisschen den letzten Biss nimmt.
War das denn bei dir in deiner Generation, in deiner Fußballergeneration, du hast um die Jahrtausendwende deinen ersten Profivertrag bekommen. War das damals noch ein Stück weit anders, als es vielleicht heute ist? Also damals, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber Jugendleistungszentren waren damals, gab es vereinzelt, wenn überhaupt. Heute hat es im Prinzip jeder Drittligist ein Jugendleistungszentrum und es ist schwer, einen Fußballer zu finden, der nicht aus einem Jugendleistungszentrum kommt. Meinst du, das hat auch dazu beigetragen, dass die Spieler heute ja noch mehr auch in ihrer Blase leben und noch mehr behütet aufwachsen?
Ja, ich glaube schon. Also das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, jetzt müssen wir in Deutschland aber, weißt du, Favela-artige Zustände wieder rekonstruieren, das wollen wir ja auch nicht so mäßig, ne? Also das ist auch so ein bisschen so, ja toll, die Glorifizierung der Armut um Leistung auf dem Fußballplatz, das will man ja auch nicht als Schlussfolgerung oder so, ja? Also da muss man ja auch irgendwie vorsichtig sein. Auch so ein NLZ, also so ein Jugendleistungszentrum, ist natürlich auch erstmal, ja, es sind ja auch erstmal gute Strukturen, um halt einfach frühzeitig eine hochgradige Ausbildung zu machen und eben Leute den vollen Fokus und Spieler den vollen Fokus auf den Fußball zu geben und alles. Das ist ja die Idee dahinter, mit einer starken Struktur eigentlich sie zu 360 Grad Fußballern zu entwickeln, ja. Dass dann aber der Blick rechts und links und auch die Lebenserfahrung, vielleicht eine gewisse Reife, die man auch erfährt auf der Straße oder im Kontext von anderen Lebenssituationen, dass das vielleicht mal zu kurz kommen kann, weil sie frühzeitig in Watte gepackt werden und ähnlich. Das kann schon sein. Ich glaube grundsätzlich, dass man in den Jugendleistungszentren eben auch nicht nur fußballerisch, sondern auch was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, ganzheitlich arbeiten sollte. Ich glaube, das ist bestimmt kein Also das ist irgendwie, liegt auf der Hand, und ich denke, das wird bestimmt auch häufig versucht, dass der Teil eben nicht aus den Augen verloren wird. Und ja, aber ansonsten, bei uns bei VfB Stuttgart damals gab es ein Jugendhaus, so hieß es damals. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, ein Freund von mir, Florian Lechner, der dann auch bei St. Pauli gelandet war am Ende und so, dann noch, der bei mir bei VfB Stuttgart groß geworden ist, der hat halt weit weg gewohnt und hat im Jugendhaus dann gewohnt. Und ich habe den schon immer so ein bisschen aufgezogen damals, das weiß ich noch. Weil, naja, eben, so ein bisschen unter diesem Jugendhaus-Nerd-Überbegriff war das damals die Frotzeleien, ja. Also das war zumindest mein Umgang damit, in scherzhafter Weise zu sagen, so ja, so ein bisschen, ne. Dann halt ins Jugendhaus, wo dann der Jugendleiter mit hartem Regiment kontrolliert, wer wann nach Hause kommt und so weiter und so fort. Das war mir damals schon auch ein bisschen fremd, muss ich sagen. Aber was jetzt nicht heißt, dass ich da totale super motivierte, immer konsequent arbeitende, ich war ja auch eher schlampiges Talent und halt wahrscheinlich auch schon zu, weiß ich auch nicht, ja, also hatte auch nicht das Gefühl, dass Fußball meine einzige Chance ist im Leben, sondern dachte halt, oh, ich mach das halt mal gucken, wie lang, und eigentlich bin ich auch total interessiert, viele andere Sachen zu machen, also eher eine privilegierte Ausgangsposition und nicht so dieses, meine einzige Chance, aus der Scheiße rauszukommen, ist der Fußball, ja, was man ja dann doch häufig hört bei erfolgreichen Menschen auf dem Fußballplatz, ja, aber auch in der Musik oder so, ne, also dann zu sagen, da kommt dann, was weiß ich, im Hip-Hop oder so, gibt es ja dann einfach die erfolgreichsten Leute, die einfach sagen, ich habe das den ganzen Tag gemacht, weil es war meine einzige Chance, nicht auf die, oder ne, aus der schiefen Bahn rauszukommen oder nicht auf die schiefe Bahn zu geraten und so weiter und so fort. Also man sieht ja häufig, dass so eine Genialität entsteht aus so einem Druck, in dem man sich dann auch da befindet. Ja, deswegen, ich bin da ja selber auch einer dieser verhätschelten, privilegierten Typen, weißt du?
Jetzt haben wir ja heute wahrscheinlich auch eine ganz andere Medienlandschaft, was es für dich damals vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht hat und heute vielleicht auch ein bisschen schwieriger, aber inwieweit haben die Jungs dann auch heute vielleicht eine größere Verantwortung, weil durch Social Media haben viele auch einfach eine wahnsinnige Reichweite gewonnen, und ich würde dir auch ein Stück weit recht geben, wir diskutieren das bei uns auch immer, inwieweit das glaubwürdig wirkt, die ganzen Aktionen jetzt der Nationalspieler. Ich finde es auch eigentlich gut, dass sie es machen, ich nehme es auch Goretzka, Kimmich und Co. ab, dass die das auch glaubwürdig vertreten. Ich glaube, es konterkariert nur so ein bisschen, wenn dann dieses ganze Aufgeputschte von Olli Bierhoff und Co. dazukommt. Also inwieweit ist der DFB da auch in der Verantwortung, wenn man das Ganze noch PR-mäßig inszeniert mit schönen Videos? Inwieweit konterkariert das vielleicht den guten Gedanken, den die Spieler da eigentlich haben?
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, erstmal, ne, Goretzka, Kimmich oder auch Gnabry und andere, also wir haben schon sind schon Charaktere, ne? Also man darf jetzt auch nicht so tun, als wären das alles nur irgendwie kleine Kinder, die man nicht ernst nehmen kann oder so. Bitte nicht, weil da, also jetzt gerade, also ne, aber die drei mal rausnehmen, auch andere, aber jetzt die drei, die nehme ich dann schon zum Beispiel als sehr authentisch und, ne, und auch mit dem eigenen Kopf und mit dem eigenen Charakter und, ne, und die Galligkeit von Kimmich zum Beispiel. Die zeigt ja schon auch eine unfassbare, ja, Leidenschaft und Energie, die er da reinsteckt, ja. Und also auf dieses Niveau kommst du auch nicht, wenn man es nur so nebenher macht oder so. Deswegen, wir reden über Tendenzen und so und pauschalisieren das auch ein bisschen. Und da muss man eben auch aufpassen, dass man den Jungs nicht Unrecht tut, ja. Und das hast du auch nochmal kurz gesagt. Aber zu deiner Frage, der DFB und wie er das dann medial inszeniert. Ich meine, der DFB wird alles inszeniert. Also ich habe auch ein paar Länderspiele gemacht und war dann da ja auch und so dann dabei, und diese ganzen Abläufe, das ist alles hochprofessionell, immer. Von vorne bis hinten. Du gehst durch die Türe, da stehen deine Badelatschen, hier ist deine Tasche, da ist deine Dings, da wirst du eingekleidet, hier kommt der Bus, da wirst du abgeholt, hier ist der Ablaufplan. Das ist alles immer schon hochprofessionell. Und wenn die Spieler sagen, wir wollen sowas machen, dann sagt der DFB einfach, ja gut, guck mal, wir haben hier unsere Kameramänner, die machen das dann halt auch schön und schneiden das und so weiter und so fort. Ist doch klar, dass man so einen Content von der Nationalmannschaft, die sich um Menschenrechte kümmert, dass man das nicht mit dem Handy so nebenher gerade so mal abfilmt, sondern dass der DFB dann auch sagt, hier in diesem Kontext als Nationalmannschaft übernehme ich da die Qualitätskontrolle letztendlich vom DFB in so einem. Das finde ich normal, das finde ich nicht verwerflich, das ist Teil der Struktur. So. Ja, von daher die Verantwortung des DFBs. Ich meine, der DFB ist halt auch in einer scheiß Position. Die haben ja nur die sind ja momentan jeder Funken oder jede Möglichkeit, ja positiv sich darzustellen, daran halten die sich natürlich auch gerade fest, wie an so einem Strohhalm oder so, ne? Also, ja, also die haben einfach eine sehr schwere Zeit gehabt, ja auch über die letzten Jahre, mit multiplen Krisen, muss man sagen. Und nach wie vor mit ja einem Präsidenten, dem ich abnehme, dass er da eigentlich eine Kulturveränderung will, dass er eigentlich ja auch anders tickt, dass es nicht nur ein Funktionär ist, sondern dass er von der Nachhaltigkeit ja auch kommt als Winzer und so weiter und so fort. Und da es aber halt nach wie vor Grabenkämpfe gibt in der Führungsriege und so weiter, das kann man ja jeden Tag fast in der Zeitung lesen, von daher sind die also noch nicht am Ende des Tunnels angekommen, sondern eigentlich mittendrin in so einem Sumpf irgendwie, wo einfach eine schlechte Nachricht ja die andere gejagt hat und wo das Vertrauen in DFB, glaube ich, stark gelitten hat und die öffentliche, positive öffentliche Wahrnehmung auch stark gelitten hat. Von daher, wenn es dort dann positive Sachen gibt, dann will man die natürlich auch so gut wie es geht nutzen. Das ist, glaube ich, ein normales Verhalten. Und na, da kann man DFB halt eigentlich ja auch nur wünschen, dass sich das halt einfach langsam, ja, kulturell rauswächst, was man da jetzt irgendwie über die Jahre so ein bisschen von außen zumindest mitbekommen hat. Und dass sich da einfach langsam ein anderer DFB herausentwickeln kann. Ob das klappt, keine Ahnung. Es ist immer schwierig, wenn du eine Mitgliederorganisation hast, die also in einem Familienunternehmen ist einfach so, der Gründer oder die Gründerin oder der Vater des Gründers und die bringen halt immer schon so eine Kultur mit, ja. Euer Großvater hat es schon so gemacht, das machen wir noch heute so, da sind die Werte klar, ja. Mit 6 Millionen Mitgliedern, also die Frage, wer definiert denn jetzt eigentlich die Kultur? Ist es der Geschäftsführer oder der Generalsekretär oder der neue Präsident oder der nächste oder der letzte oder wer denn eigentlich alle Mitglieder als mitgliederbasierte Organisation? Wenn du halt 6 Millionen, weiß ich gar nicht, ob das nicht richtig ist, meine ich mal recherchiert zu haben, aber viele Millionen Mitglieder hast, dann ist es gar nicht so einfach einen Kulturkonsens, einen festgelegten Kulturkonsens zu haben, an den sich alle halten müssen. Weil theoretisch müsst du den mit 6 Millionen Mitgliedern entwickeln oder so ähnlich. Ja? Oder er ändert sich ständig mit jedem neuen Führungspersonal, mal so, mal hü, mal hot, mal dies, mal das. Und das ist schon eine Problematik in so einem Riesenapparat. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, für die langfristige Kultur zu sorgen und die aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass alle sich daran halten? Und wer sich nicht daran hält, ist raus. So musste man das ja eigentlich machen. Und von daher ist es schon doof, dass der DFB damit dazu beiträgt, dass das Vertrauen in den Fußball und Vertrauen in große Institutionen und so einfach auch leidet bei den Menschen.
Also vielleicht noch mal ein Stück weit auch weg vom DFB, generell den Blick auf den Fußball. Wenn wir jetzt gar nicht mal so weit im Voraus blicken, die Europameisterschaft steht an. UEFA-Präsident Schäferin will unbedingt mit Zuschauern spielen, inmitten einer Pandemie. Also ist vielleicht auch etwas, was den Fußball gerade irgendwie von den Leuten entfremdet. Also Entfremdung, das ganze Thema Kommerzialisierung hast du gerade schon angesprochen. Du sprichst es ja auch in deinem Podcast Football for Future an. Glaubst du, wir sind da auf einem guten Weg und diese Blase könnte mal irgendwie wann platzen oder ist der Fußball zu stark?
Der Fußball wird nie komplett untergehen oder an Attraktivität verlieren. Ich weiß auch nicht, ob dieses Thema Entfremdung und so ja in Chile oder in Ghana genauso diskutiert wird wie bei uns in Deutschland. Ja? Deswegen global geguckt wird der Fußball nicht unterzukriegen sein. Ich glaube auch, die Kommerzialisierungsspirale und letztendlich diese ganze Entwicklung, die wir da dann sehen, auch die wird schwierig anzuhalten sein, international, global gesehen, weil mit Institutionen wie der FIFA und auch von mir aus UEFA und so, wobei FIFA da glaube ich schon auch nochmal ein anderes Kaliber ist, ist es natürlich dann schwierig. Oder wenn man dann sagt, man muss sich auf gewisse Dinge, will man sich einigen im Sinne der Nachhaltigkeit, was weiß ich, Salary Cap 50+1, Regulierung des Spielerberatermarkts und so weiter und so fort, dann sind das Sachen, die kannst du entweder international machen, also mindestens auf europäischer Ebene, oder du machst es als Alleingang als Liga und hast dann einfach massive Wettbewerbsnachteile. Und dass das dann jemand wirklich konsequent auf sich nimmt, das ist halt auch unwahrscheinlich, ja. Und Das war ja auch, glaube ich, in dem Podcast mit Andreas Rettig haben wir das auch nochmal so zugespitzt besprochen. Und sagen so, okay, das heißt, müssen wir uns also tatsächlich entscheiden zwischen Wettbewerbsfähigkeit und und Nachhaltigkeit. Also entweder wir spielen mit irgendwie in dem Konzert der Großen oder wir gehen einen eigenen Weg, dann können wir uns aber verabschieden, dass nochmal eine deutsche Mannschaft die Champions League gewinnt oder so ähnlich, ja. Und ja, von daher, das ist schon ein problematisches Umfeld und das ist kompliziert und chaotisch und keiner weiß, wie man es genau hinkriegt und wenn überhaupt nur im internationalen Kontext und dementsprechend schwierig sind, dort konsensuale Entscheidungen herbeizuführen oder so ähnlich, ne? Also das ist schon kompliziert, also ist so. Aber das heißt nicht, dass man nichts machen kann und dass man aufgeben sollte oder sich komplett vom Fußball abwenden oder so, sondern man sollte weiterhin versuchen, engagiert sein, das, was man selber machen kann, einbringen. Und es gibt ja schon auch Ansätze, die in die richtige Richtung gehen. Leider halt auch immer wieder Ansätze, die in die falsche gehen.
Du sagst es ja auch, also gerade so Sachen wie Salary Cap, es gäbe ja die Lösung oder die Möglichkeit zumindest, das auf europäischer Ebene einzuführen und damit dann schon auch einen gewissen oder zumindest einen geringfügigen Ausgleich zu schaffen. Also ich sehe das ähnlich pessimistisch, aber andererseits auch so, dass es da durchaus noch Möglichkeiten gibt, dem zumindest ein Stück weit entgegenzuwirken.
Natürlich, es ist doch nicht so, dass wir, ich meine, es ist doch kein Naturgesetz, dass die Systeme aus den Fugen geraten. So. Also das ist ja immer noch etwas, was wir selber, also was natürlich vor allem auch die Politik am Ende des Tages ja selber mit entwickeln und entscheiden kann. Ja, also bei Salary Cap war ja, glaube ich, dann auch das Thema, dass eben man dann auch an den Punkt gekommen ist, wo klar wurde, ja, selbst wenn die Ligen das entscheiden, dann kommst du halt mit EU-Recht in Konflikt oder so ähnlich. Ja, also das heißt, es hat ja dann, solche Sachen haben dann ja sehr schnell auch wirklich eine politische Komponente und da ist es so, wir können die Märkte regulieren, wenn wir wollen. Das passiert ja auch. Also man kann Rahmenbedingungen schaffen, an die sich alle halten müssen. Man kann Gesetze erlassen, die gewisse Auswüchse einfach verbieten und verhindern und so. Aber leider wird dieses Mittel dann halt auch zu wenig angewendet. Ich glaube nur, wir kommen jetzt in eine Generation, wo halt diese Idee, dass die Märkte alles von alleine regeln und das Einzige, was wir machen müssen, ist deregulieren, 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 wo das einfach straight up als falsch und als Illusion, als Lüge erkannt wird und man einfach sofort sagen kann, okay, komplette Entderegulierung und Entregulierung von allen Sachen, dann regelt das der Markt oder so ähnlich. Das hat sich als falsch erwiesen. Das heißt, man muss schlaue Regeln, schlaue Rahmenbedingungen schaffen und man kann sich aus dieser Verantwortung nicht rausstehen. Von daher, das geht, weil da kann man, ja, da gibt es dann einfach das Mittel auf europäischer Ebene, denke ich, dann da Gesetze zu erlassen und so ähnlich. Ich bin kein Politiker, wie das dann genau geht, müssen die da dann machen. Aber dass man sagt, wir sind ohnmächtig und wir können nichts dagegen tun, das ist natürlich mitnichten so. Es ist möglich, wobei Großbritannien gehört ja gar nicht mehr zur EU.
Benni, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu deiner Fußballkarriere. Da haben wir noch ein paar Fragen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Du hast mal mit dem VfB Stuttgart gegen den VfB Stuttgart gespielt.
Ja. Kann ich nicht noch sagen. Das war ein Riesenscheiß, war das.
Ja. Das ist jetzt gut 21 Jahre her. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Das war ein Riesenscheiß. klar. Das war, ich glaube, zweite Runde DFB-Pokal oder dritte oder so. Und genau. Und ich habe war mein erstes Jahr, glaube ich, bei den Erwachsenen und ich war vor allem bei den Amateuren dann tätig und auf der Seite der Amateure. Und dann haben wir, glaube ich, im ersten Spiel haben wir, glaube ich, glorreich Felix Magath damals bei Eintracht Frankfurt geschlagen mit 6:1. Die waren da, glaube ich, erste Liga und das war sehr erfolgreich. Und in der zweiten Runde haben die dann VfB Stuttgart 1 gegen VfB Stuttgart 2 gelost. Was ein Scheiß. Und einige von uns haben dann bei der ersten mitgespielt und so weiter und so fort. Und das war dann eigentlich ja kein wirklicher Wettbewerb. Und es war, glaube ich, auch das letzte Mal, dass das möglich war. Danach wurde es verboten. Von daher, es war, glaube ich, ein 3:0 für die erste Mannschaft und damit war eine Mannschaft von VfB Stuttgart auf jeden Fall raus aus dem Wettbewerb, was vor dem Spiel schon feststand, dass eine von beiden ausscheiden wird. Also ich glaube, wenn es was Gutes hatte, dieser Tag, dann, dass das danach nicht mehr stattfinden konnte.
Du hast es auch genau richtig nacherzählt. Also es war die zweite Runde. In der ersten Runde habt ihr noch sehr stark gewonnen, wie du es gesagt hast. Und genau, in der zweiten Runde mit 3-0 ging das Spiel letztendlich an den VfB Stuttgart 1. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wer dein Trainer war?
Mein Trainer war wahrscheinlich mein Vater.
Ganz oder? Genau.
Rainer, ja, Rainer Adrian, genau, ja, der war damals mein Trainer.
Willst du uns mal erzählen, wie das denn so ist, als angehender Fußballprofi von seinem Vater trainiert zu werden? Wir haben das ja in der Bundesliga auch, aktuell bei der Hertha in Berlin. Wie ist das als Spieler?
Also, für mich war das so, dass ich da, das war eine Zeit, wo ich als hätte ich das heute nicht mehr, aber das war eine Zeit, als ich ein sehr, sehr positives Verhältnis beim Vater hatte, einfach so. Weil wir haben ja jeden Tag uns dann ja auch gesehen, mal für 1-2 Jahre oder so. Das ist ja dann in der Pubertät nicht immer so, dass man so viel konstruktiv miteinander Austausch hat. Und das hat mir damals eigentlich Spaß gemacht. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hatten ja da eine super Mannschaft auch, mit gerade das erste Jahr bei den Amateuren da mit Alexander Chlepp, Johannes Amanatidis, Kevin Kurani und so weiter und so fort, Andreas Hinkel. Also wirklich eine mega krasse Mannschaft. Ich glaube, wir wurden in dem Jahr Zweiter. Wir wären eigentlich aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Das war damals auch nicht möglich, weil eben nicht zwei Mannschaften von einem Verein dann in der Bundesliga spielen können. Aber wir haben als ganz junge Mannschaft die Liga derbe gerockt. Und ja, wie das dann halt so ist, wenn man jeden Tag quasi zur Arbeit geht und das total erfolgreich ist, dann versteht man sich gut. Und ehrlich gesagt habe ich damals auch, aber jetzt zum ersten Mal, mein Vater war ja schon immer so im Fußball irgendwie unterwegs, aber ich habe ihn ja nie erlebt. Was macht er da genau? Wie ist er da so? Und so weiter. Und ich habe da seine Arbeit auch einfach zu schätzen gelernt und die Art und Weise, wie er uns da gecoacht hat, das fand ich gut. Also ich habe ihn da auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt und schätzen gelernt.
Du hast gerade schon Amanatidis und Alexander Chlepp angesprochen. Die, das will ich hier noch nachtragen, die haben bei dem besagten Spiel gegen den VfB Stuttgart, also VfB Stuttgart gegen VfB Stuttgart, bei der ersten Mannschaft gespielt.
Ja, und wir haben so Typen wie...
Du darfst gerne hier, wir sind ja unter uns. Also.
Ja. Nee, ach, alles gut. Schönen Gruß an wie hieß er denn nochmal mit Vornamen? Na, egal, komm.
Ja, Benni, du hast es 2002 dann zum VfB Stuttgart, also hast deinen ersten Profivertrag bekommen und hast unter Felix Magath trainiert, hast es dreimal in den Kader geschafft, so viel hat meine Recherche noch ergeben, bist aber auf keinen Bundesliga-Einsatz gekommen. Wie knapp war es damals und was hat dir in Retrospektiv gefehlt?
Ja, wie knapp war es? Also es war so knapp, dass Felix Magath sich entschieden hat, dann zu sagen, ja, da Typen wechseln wir jetzt mal ein. Das waren ja das war Dortmund, Schalke witzigerweise und Freiburg, das waren die drei Spiele. Ich kann mich noch sehr gut erinnern auf das Aufwärmen vor der Schalke-Tribüne mit fliegenden Zentstücken und ähnlichem. Aber was hat mir gefehlt? Also ich habe mal mit 17 oder 16, 17 einfach mal ein Jahr lang gar keinen Fußball gespielt und so, ne? Weil ich einfach schon, was mir gefehlt hat, war auch von, ja, in jungen Jahren diese letzte Geiligkeit, wirklich Profi werden zu wollen. Also ich habe das immer so, ach, ich spiele halt Fußball und ja, Nationalmannschaft, okay, dann so und dann irgendwann so, ja, cool und dann irgendwann so, oh, aber es nervt auch ein bisschen, ne? Ich verpasse das Konzert und ich kann da nicht mit und das ist blöd und ich habe dann mal ein Jahr in der A-Jugend, erstes Jahr A-Jugend aufgehört, habe ich nicht gespielt, mich dann nach einem Dreivierteljahr nicht spielen, überreden lassen, dann wieder anzufangen und es gab da einmal sehr strenges Regiment von Frieder Schroff, heute beim Red Bull Leipzig Jugendleiter, damals unser Jugendleiter. Toller Mann, toller Mensch, richtig guter Mann. Aber der hat immer gesagt, es gibt keine Ohrringe, es gibt keine langen Haare, es gibt keine Ketten und so weiter. Ganz streng so, ne? Als ich nach meiner dreivierteljährigen Pause wieder eingestiegen bin mit dem Hallenturnier im Glaspalast damals, dieses berühmte, sehr renommierte Hallenturnier mit internationaler Beteiligung, da bin ich aufgelaufen mit langen Haaren wie jetzt zu zwei Zöpfen gebunden, die Pipi Langstrumpf und auf dem rechten Fuß einen roten Adidas-Schuh und auf dem linken Fuß einen grünen Adidas-Schuh. So habe ich mein Comeback gefeiert, um einfach zu sagen, ihr könnt mich mal, ist mir egal. Ja, von daher war ich immer schon da einfach, ja, nicht einfach 100% fokussiert auf Fußball und nicht 100% fokussiert auf eine Fußballkarriere. ich hatte sehr früh schon die Idee, ja, irgendwie die Welt zu sehen und so weiter und mich, ne, und auch andere Sachen neben dem Fußball zu machen, habe super früh leistungsorientiert Fußball gespielt und hatte einfach dann schon mit 15, 16 so diese, und habe dann gedacht, hey, was passiert, wenn ich jetzt nur Fußball spiele die ganze Zeit, nur in dieser Blase bin, verliere ich dann das und verpasse ich das, dann kann ich das denn überhaupt machen? Also ich habe schon damals quasi gezweifelt daran, ob Fußballkarriere eigentlich wirklich das ist, was ich machen will. So, und das hat mir gefehlt, ja, also dieser unbändige Wille, Fußballprofi zu werden. Es gab da viele, viele Spieler, die waren in der Zeit 16, 17 und so, oder auch noch später dann, auch nach, ich bin ja auch nochmal zurückgekommen, hab dann Deutscher Meister geworden mit U19 als Spielführer und so weiter, ne, also auch danach, trotz Pause nochmal sehr erfolgreich, aber ich war einfach zu wenig darauf fokussiert, Fußballprofi zu werden, bottomline.
Jetzt hat Matze ja gerade schon Felix Magath angesprochen. Da muss ich dir natürlich die Frage stellen, wie war der Magath-Hügel, Benni? Hast du ihn schon kennengelernt oder kam der erst später unter seiner Wolfsburger Trainerzeit? Oder ich weiß es gar nicht genau.
Der Magath-Hügel, der Magath-Hügel, den ich in Erinnerung habe, ist der in Sylt, der im Trainingslager, wo man dann den tatsächlich die Düne hochrennen musste. Und ich erinnere mich noch an Kevin Korani, Düne hochgerannt, oben übergeben und dann wieder runtergerannt. Ich erinnere mich auch an große Reifen, die wir durch den Sylter Strand ziehen mussten und ähnliches. Also, ja, das war damals schon der Quelix. Ja? Oder dann die Runden, wir durften die großen Runden laufen und er ist so in der Mitte, so einen kleinen, so immer mitgelaufen, aber so einen kleinen Kreis. So. Und wir durften komplett aus. Also, das war schon irgendwie witziger Vogel. Ich habe den immer schon, ich dachte immer so, ey, aber das, was du uns jetzt hier verkaufst, als harter Hund, mit niemandem richtig reden, außer nur mit den 3, 4 Führungsspielern und so dieses harte Hund-Ding, das habe ich immer schon so ein bisschen, da habe ich mir immer nicht so richtig abgenommen. Also ich sage immer so, hey, du bist doch eigentlich ein netter Kerl. So, ne? Ich habe dann auch immer gehört, dass er dann in der Freizeit nach Puerto Rico geht zu seiner Familie. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe immer gedacht, da gibt es doch noch eine andere Seite, die er halt da quasi im Dings. Aber ja, der konnte schon ein Arschloch sein auch, ist so, ne? Felix, wenn du das hörst, dann, ja, Herr Magath vielleicht, weiß ich gar nicht, aber das ist seine Methode gewesen, das war ja auch erfolgreich, ja, das hat ja auch funktioniert, halt immer kurzfristig, also Deutscher Meister mit Bayern München, aber nach 2 Jahren halt weg, mit dem VfB Stuttgart in der Champions League, aber halt dann auch kurze Zeit später wieder weg, also müssen wir mal genau nachgucken, wo er länger war als zwei Jahre, dieses Prinzip Magath, das funktioniert eine Zeit und dann akzeptieren es die Spieler aber auch nicht mehr, also es war dann so, du bist ins Training morgens und du wusstest nicht, ob am Nachmittag Training ist oder nicht. Normalerweise hast du ja so einen Trainingsplan, kannst mit der Familie ein bisschen planen, wann habe ich diese Woche Training, was mache ich dann so, ne? Und da war es so, du kommst morgens ins Training und du weißt nicht, ist Nachmittagstraining, ist erst wieder Morgentraining, erst wieder Übermorgentraining, keine Ahnung. Das ist stetige Anspannung und immer alle so auf dem Sprung und dann, das geht eine Zeit lang gut, weil alle voll auf Sendung sind, ja? Und dann irgendwann sagen die, ey, weißt du was, fick dich. Wir wollen unser Leben zurück oder so ähnlich. Und glaube ich, also so wäre meine Einschätzung der Lage. Vielleicht ein Grund, warum er nie wirklich langfristig bei einem Verein war. Aber hey, hallo, der wurde Deutscher Meister mit Bayern, der wurde Deutscher Meister mit VfL Wolfsburg, der hat den VfB Stuttgart in die Champions League geführt. Also der war auch als Spieler im Übrigen sehr erfolgreich, hat im Finale der, ne, Landesmeister Europapokal 1-0 geschossen für den HSV. Aber da hätte man doch eigentlich schon wissen können, dass er ein schwieriger Typ ist. Wer das 1-0 für den HSV schießt, der kann ja nur schwierig sein.
Ah, dann nehme ich mal an, dass du mit Felix Magath heute keinen Kontakt mehr hast. Ich habe gelesen, Kevin Korani beispielsweise ist auch für Viva Con Aqua noch aktiv. Also mit dem scheint sie noch im Austausch zu sein.
Ich habe Felix Magath vor kurzem getroffen. Da hat er mich auf jeden Fall auch sofort wiedererkannt. Ich würde den gern mal für meinen Football for Future Podcast einladen. Das wäre mal eine geile Folge. Hätte ich richtig Bock drauf. Frage ich mal gleich. Das ist eine gute Idee. Ich habe irgendwo sein Telefon, aber glaube ich, wenn die noch die gleiche ist. Aber ansonsten haben wir ihn einmal getroffen, war ich mit meinem Freund und Kupferstecher Michael Fritz in Wolfsburg damals. Bevor wir uns hingesetzt haben, hat er gesagt, komm, fang an, Zeit ist Geld. Wir waren noch nicht mal gesessen. Da hat er das. Und da hatten wir ein Video für ihn dabei von Smudo, der ihn in diesem Video zum Schachspiel aufgefordert hat. Und Smudo für Laut gegen Nazis und Felix Magath für Viva Con Aqua. Das hat er in dem Moment dann zugesagt. Nur leider in den Wochen danach weder meine Telefonate noch meine SMS beantwortet, sodass es zu diesem Schachspiel nie gekommen ist. Aber lieber Herr Magath, wenn Sie das hören, lieber Felix, das Schachspiel mit Smudo. Wir können es noch immer machen. Ich hätte Bock. Smudo bestimmt auch.
Wir kommen so langsam zum Abschluss, auch wenn wir gerne noch ein paar mehr Magath-Anekdoten von dir hören würden. Wir haben jetzt noch zwei letzte Fragen, die wir uns überlegt haben. Gerne auch mit kurzer Antwort von dir. Wer war dein bester Mit- und wer war dein bester Gegenspieler?
Jetzt so von der Qualität oder so von Buddy-mäßigen.
Wie du möchtest.
Ja, also mein bester Mitspieler war, ja gut, da muss man schon Marcel Eger jetzt nennen. Ne? Marcel Eger beim FC St. Pauli, mit dem wir waren mittwochs, glaube ich, war Trainingsauftakt und Sonntagmorgen sind wir nach Sonnenaufgang aus dem Wagenbau gestolpert. Und gleich am allerersten Wochenende bei St. Pauli, wir waren gerade neu in der Stadt und wir waren im Wagenbau. Bei den Turntable Rockers, wer sie noch kennt, Michi Beck von den Fanta 4 und DJ Tomilla haben da aufgelegt und ich weiß noch wie heute, wie wir da morgens einfach nach Sonnenaufgang gleich am ersten Wochenende aus diesem Club rausgestolpert, apropos warum hast du nie Bundesliga gespielt, aus diesem Club rausgestolpert sind. Also und natürlich heute Marcel Eger, absolute Legende, ist ja in Rente gegangen mit 30 und lebt seitdem auf Teneriffa. So geiler Typ und natürlich ein sehr guter Freund von mir. Aber und so rein von der Qualität her, ja wahrscheinlich Alexander Chlepp, ne? Der war natürlich krass, was der gemacht hat. Und dann mit Barcelona, Arsenal natürlich auch eine Karriere hingelegt. Der war dann schon nochmal vom Fußballerischen nochmal einen Tick über Kevin auf jeden Fall, klar.
Ist das jetzt dein bester Mit- oder dein bester Gegenspieler? Weil, wie wir ja vorhin gelernt haben, hast du sowohl mit als auch gegen Alexander Chlepp gespielt.
Ach so. Ja, Alexander Chlepp habe ich schon als meinen Mitspieler damals empfunden eigentlich. Gegenspieler, allerbester Gegenspieler, boah, also ich habe mal ein Spiel gehabt, das weiß ich noch, das war dann später bei Braunschweig. Es gab, glaube ich, insgesamt noch bessere, aber da in dem Spiel war das so, fuck, Alter, da hat nichts gepasst. Da haben wir Braunschweig gegen, was war denn das damals, war das Alemannia Aachen oder was? Da hat er, wie heißt der noch? Scheiße, jetzt weiß ich noch nicht mal mehr seinen Namen. Naja, die haben uns richtig auseinandergenommen. Und da war so, fuck, ey, heute ist nichts zu machen. Miroslav Klose haben wir mal im DFB-Pokal mit Braunschweig aus dem Pokal geworfen. Auch kein ganz so schlechter Gegenspieler. Er damals bei Kaiserslautern, wir Braunschweig, haben wir im DFB-Pokal mit denen, haben wir die rausgekegelt. Also Miroslav Klose vielleicht als Gegenspieler.
Ja, da kann man auf jeden Fall schlechtere Fußballer nennen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht anfangen mit unseren Kreisliga-Karrieren. Wir sind am Ende dieser Mashup-Folge angelangt. Uns hat's super viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe deinen Hörerinnen und Hörern da draußen auch. Ich bin aber recht optimistisch. Für uns bleibt der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal unter @derspieltag. Erfahrt ihr alles über uns und immer, wenn es eine neue Podcast-Folge von uns gibt. Und ansonsten nochmal, lieber Benni, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und deine Antworten. Wenn uns Felix Magath über den Weg läuft, erinnern wir ihn auf jeden Fall an das noch ausstehende Schachspiel mit Smudo. Vielen Dank, Benjamin Adrian.
Danke dir.
Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an Spieltag und schöne Grüße nach Deutschland.